Herr Professor Schmidt-Wilke ist Neurologe am Universitätsklinikum Bergmannsheil und er wird einen Vortrag jetzt halten zum Thema Lernen und Neuroplastizität, kein Stillstand im Gehirn.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Frau Menner-Born, vielen Dank, dass ich mich und unsere Projekte heute hier mal kurz vorstellen darf. Lernen und Neuroplastizität, das ist etwas, womit ich mich mittlerweile 10 Jahre beschäftige. Und es gibt verschiedene Tools, verschiedene Werkzeuge, wie Sie dem Gehirn bei der Arbeit zuschauen können. Und eins, und das ist vor allen Dingen das, was wir am Bergmannsheil benutzen, ist die Kernspintomographie. Es ist so, wenn wir die Leute in ein Magnetfeld reinlegen, dann können wir dort ein Signal in das Gehirn sozusagen einsenden. Und je nachdem, was das Gehirn gerade macht, beziehungsweise wie es strukturiert ist, und darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, wird dieses Signal zurückgesendet. Und das können wir sozusagen dann aufnehmen und wir können es später sichtbar machen. Und als ich angefangen habe, waren es genau diese Bilder, die die Neurowissenschaften so für mich interessant gemacht haben, diese bunten Bilder, wo man sozusagen Aktivierung im Gehirn sichtbar machen konnte. Die Kernspintomographie hat uns also erlaubt, einen Blick hinter die Kulissen, die Kulisse ist hier die Schädeldecke, hinter die Kulissen zu werfen. Jetzt ist es aber so, und das nehme ich gleich vorne weg, es ist nicht so, dass wenn Sie etwas machen, dass dann bestimmte Hirnareale anfangen, gelb oder rot zu leuchten. Nein, das sind hier statistische Karten und darauf werde ich gleich nochmal eingehen, was das eigentlich heißt und was das eigentlich bedeutet, wenn wir solche statistischen Karten entwerfen und davon ableiten, dass diese oder jene Areale im Gehirn gerade aktiv sind. Aber zurück zum eigentlichen Thema Neuroplastizität. Ich habe hier einige Definitionen mal für Sie rausgesucht. Unter Neuroplastizität versteht man die Eigenschaft von Synapsen. Synapsen sind ja die Übertragungsstellen dort, wo ein Impuls von einer Nervenzelle auf die zweite, auf eine andere weitergegeben wird. Diese Synapsen können sich verändern, sie können effektiver werden, sie können Informationsweitergebung effizienter gestalten. Es können sich aber auch ganze Nervenzellen verändern und effizienter werden. Und es können, und das ist so der Bereich, den ich mir anschaue, ganze Hirnareale. Und da sprechen wir auf einmal von Hunderttausenden, von Millionen von Nervenzellen, die auf einmal anfangen, im Orchester etwas zu machen, als Verbund effektiver werden und dort ein Hirnareal helfen, sich auf eine Sache zu spezialisieren. Und das ist ganz wichtig, wir können also diese Systeme in unterschiedlichen Größenordnungen betrachten. Die Synapse vielleicht als kleinste Einheit und das ganze Hirn bzw. Hirnareale als größte Einheit. Und je nachdem, auf welchem Level man sich das anschaut, spricht man von synaptischer Plastizität oder von kortikaler Plastizität. Wie ist das nun? Lernen und Neuroplastizität, da ist es wichtig, die Begriffe Funktion und Struktur etwas auseinanderzuhalten. Wenn wir lernen, wollen wir, dass das Gehirn, oder letztendlich wollen wir, dass wir selbst, aber mit uns, unser Gehirn effektiver wird. Die Funktion soll angepasst werden. Die Funktion ist etwas sehr Abstraktes. Sie können Funktion selbst nicht beeinflussen. Sie können immer nur die Struktur beeinflussen. Und mit der Struktur werden die Voraussetzungen geschaffen, dass damit eine neue Funktion, eine verbesserte Funktion geschaffen wird. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, Sie können einen Stein haben und mit diesem Stein können Sie einiges machen. Sie können Fenster einschmeißen oder Sie könnten ihn in Ihr Garten legen und als Skulptur sozusagen proklamieren und Ihren Nachbarn damit beeindrucken wollen. Das wird wahrscheinlich bei dem Stein so nicht so richtig gut funktionieren. Nehmen wir mal die Funktion des Beeindruckens. Und was Sie dann aber machen können, ist, dass Sie einen Bildhauer bestellen oder selbst bildhauerisch tätig werden. Und Sie hämmern eine ganze Nacht und einen ganzen Tag und dann stellen Sie sich das in den Garten. Ja? Und dann werbt Ihr Nachbar, das verspreche ich Ihnen, Augen machen und Sie werden ihn tief beeindrucken. Also die Funktion des Beeindruckens ist sozusagen verbessert worden, aber letztendlich haben sie die Struktur manipuliert. Was haben wir denn im Gehirn? Und das sind die Nervenzellen. Das sind unsere sozusagen unsere Grundsubstanz. Das, so sieht ein Neuron aus. Herr Linse hat das eben schon mal gezeigt. Und ganz grob, wir unterscheiden also den Zellkörper hier mit dem Zellkern. Hier werden die ganzen Proteine in dem Bereich hergestellt. Und so eine Zelle muss sich auch selbst erhalten. Die Proteine werden teilweise durch die ganze Zelle durchtransportiert und helfen hiermit, auch diesen Abschnitt zu gestalten. Und diese Zellen, das sind die grauen Zellen, die sitzen im Kortex, also ganz weit oben in der Mantelschicht. Da gibt es unterschiedliche Layers, unterschiedliche Ebenen. Und einige von diesen Zellen, die schaffen es, ihre Axone sozusagen in andere Hirnareale zu schicken. Das heißt, da ist eine Zelle, die hat hier oben ihr Zellkörper und wandert, beziehungsweise dieses Axon projiziert auf die andere Hälfte, auf die andere Hirnhälfte, also ein ziemlich weiter Weg. Oder diese ganz langen Zellen im Motorkortex, die teilweise 40 Zentimeter runtergehen bis zum Rückenmark. Dort werden sie ja umgeschaltet auf das zweite Neuron. Das sind also sehr beeindruckende, sage ich mal, Größenverhältnisse. Das ist meinetwegen, wenn Sie einen Stadtteil haben, so groß wie Wiemelhausen, und dann von Wiemelhausen geht eine Autobahn und diese Autobahn geht bis nach München. Und alles, was unten in München ist, wird sozusagen von Wiemelhausen aus am Leben erhalten und mit Brot und Fleisch versorgt. Das ist also eine Meisterleistung des, sage ich mal, intrazellulären Transportwesens. Und dieser Bereich, dort ist das Myelin drum, das macht die Substanz weiß. Diese weiße Substanz sitzt also etwas tiefer. Und wenn wir uns jetzt so ein Voxel ist die kleinste Einheit, das ist ein dreidimensionales Pixel, meistens bei uns in der Bildgebung 2x2x2 Millimeter anschauen, dann ist es so, dass die Zellkörper und die Axone, die ja auch am Anfang noch in dem Kortex verlaufen, ungefähr die Hälfte ausmachen des Volumens, und dann gibt es aber noch die Dendriten, das ist dort, wo andere Zellen andocken, und es gibt eben Bindegewebe, auch im Gehirn haben sie Bindegewebe und eben Gefäße. Und wenn wir uns Lernprozesse anschauen, dann ist es so, hier sehen Sie das wieder, das sind die Neuronen. Mittlerweile weiß man auch, oder das weiß man schon relativ lange, dass es andere Nervenzellen, sogenannte Stützzellen gibt, die helfen, diese Zellen mit zu ernähren. Und wir wissen, dass bei Lernprozessen, wenn das Hirnareal sehr, sehr aktiv wird, diese Stützzellen anschwellen können. Das ist eine Sache von Sekunden bis Minuten. Und daraus können sich dann andere Konsequenzen ergeben, dass zum Beispiel hier oben die Zelle anfängt, ihre Dendriten zu vergrößern, und im Laufe von Stunden bis Tagen können sich auch die Blutgefäße verändern, größer werden und ein dichteres Netz entwickeln. Und das sind Prozesse, die auch nebeneinander ablaufen können, und das ist gerade die Herausforderung im Moment der Neurowissenschaften, herauszufinden, welche Prozesse bei welchem Lernprozess die herausragende Rolle spielt. Was sehr interessant ist, man weiß das mittlerweile seit 15, 20 Jahren ungefähr, dass der Mensch an bestimmten Stellen im Gehirn auch die Fähigkeit hat, neue Neurone zu bilden. Zum Beispiel im Hippocampus. Hippocampus ist eine Region im Temporallappen, spielt eine wichtige Rolle fürs Langzeitgedächtnis. Ob diese Neurogenese, also diese Neubildung von Nervenzellen für die eigentlichen Lernprozesse wirklich eine relevante Rolle spielen, das wissen wir nicht, aber man war damals und ist weiterhin sehr fasziniert, dass selbst das Erwachsene, selbst das alternde Gehirn eben noch neue Nervenzellen bilden kann. Also, ich wollte Ihnen eine Methode einfach mal vorstellen, das ist die voxelbasierte Morphometrie. Ein Voxel, wie gesagt, ein dreidimensionaler Pixel. Und bei der Bildgebung haben wir entweder einmal 1x1 Kubikmillimeter oder 2x2x2 Kubikmillimeter. Und wie gesagt, in so einem Voxel sind ungefähr 2,5 Millionen Neurone drin. Das ist meinetwegen so groß wie die Stadt Berlin mit Einwohnern. Und die Dimension, die wir haben, ist so, dass wir meinetwegen aus dem Weltraum auf die Erdkugel draufschauen. Und dann können wir meinetwegen sehen, dass im Bereich Berlin abends um 7 Uhr es anfängt zu leuchten. Und wir da meinetwegen ableiten können, dass es jetzt gerade Nacht wird. Das sind ungefähr die Dimensionen, die wir haben. Wir haben im Moment keine Chance mit der Bildgebung, mit der Magnetresonanzbildgebung bei Menschen, einzelne Neurone zu beurteilen. Was müssen wir machen, wenn wir graue und weiße Substanz beurteilen wollen? Ganz wichtig, und das ist sozusagen, hat mit Neurowissenschaften wenig zu tun, sondern das ist Bildverarbeitung. Man hat es also geschafft, Bilder, und Menschen haben unterschiedlich große Köpfe, unterschiedlich große Gehirne, in ein und den gleichen Raum zu bringen. Das heißt also, große Gehirne werden etwas bildbearbeitungstechnisch zusammengestaucht, kleine werden etwas aufgeblasen, aber letztendlich werden sie alle auf dieses Template, auf diese Schablone projiziert und dann haben sie die gleiche Form. Und das ist wichtig, weil wir letztendlich Voxel auswerten, statistisch miteinander vergleichen, und da ist es wichtig, dass jeder Voxel in der gleichen Position ist. Was wir dann machen, wir segmentieren. Sie sehen hier die weiße Substanz, das sind die Nerven, das ist das Myelin, und hier ist die graue Substanz. Und Sie wissen vielleicht, dass das Gehirn auch umspült wird mit dem sogenannten Liquor, dem Hirnwasser, das sehr wichtig ist, aber für die Physiologie, also für die Beurteilung der Hirnaktivität keine Rolle spielt. Und was wir dann sehen, wir haben dann also eine sogenannte Grau-Gray-Matter-Maske. Und da haben wir in jedem Voxel haben wir ein Maß zwischen 0 und 1. Und es ist eigentlich eine Wahrscheinlichkeitsansage. Es ist die Wahrscheinlichkeit, in dem Bereich graue Substanz anzutreffen und keine weiße Substanz. Und wie jede Wahrscheinlichkeit ist das eine Zahl zwischen 0 und 1. Also 0, ich bin mir ganz sicher, da ist keine graue Substanz. Oder 1 hier zum Beispiel, da ist graue Substanz. Und das kann man dann statistisch miteinander vergleichen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Gruppe, da haben Sie die Werte in einem bestimmten Voxel 0,1, 0,2 und 0,3. In einer anderen Gruppe haben Sie 0,4, 0,5, 0,6. Dann können Sie die Mittelwerte bilden und dann finden Sie, ja, die eine Gruppe hat weniger graue Substanz als die andere. Und Mittelwerte unterscheiden sich immer zwischen Gruppen. Die Frage ist dann, spielt das überhaupt eine Rolle? Ist das statistisch signifikant? Und das ist dann sozusagen der Aufgabenbereich der Statistik, ein Maß dafür zu geben, wie sicher man sich ist, dass die Unterschiede wirklich da sind und auch ausreichend groß sind. Und dieses Wahrscheinlichkeitsmaß, das wird dann farbkodiert und zurückprojiziert auf das Gehirn. Hier sind Londoner Taxifahrer verglichen worden mit Leuten, die nicht Taxi fahren. Damals gab es noch kein GPS, die mussten also das Straßensystem des ganzen Großraums Londons mussten die auf dem Schirm haben, also eine wahnsinnige Gedächtnisleistung des räumlichen Gedächtnisses. Und was die Kollegin Maguire damals nachweisen konnte, ist eben, dass dort hier im Hippocampus auch eine Struktur wichtig für das räumliche Langzeitgedächtnis, die Taxifahrer mehr graue Substanz hatten als die Nicht-Taxifahrer. Aber kommen wir kurz zum Sport. Sport ist ein motorisches Lernen, das sind super Modelle, um Veränderungen, Neuroplastizität im Gehirn von Erwachsenen zu untersuchen. Und die Frau Schlafke, Dr. Ronnen bei uns im Labor, hat das mal zusammengestellt. Man muss grundsätzlich zwei Herangehensweisen unterscheiden. Es gibt einmal Längsschnittstudien, also longitudinale Studien, wo man Anfänger untersucht, die vorher etwas nicht können, und dann trainiert man sie und dann können sie etwas. Also die gleiche Person wird vorher, nachher untersucht, und dort sind einige Sportarten schon untersucht worden. Eine der ersten, die sich auch das Hippocampusvolumen hier angeschaut haben, war die Studie von Erickson. Und die haben sich ältere Patienten angeschaut und wollten einfach mal schauen, was passiert, wenn ich diese Patienten, es waren keine Patienten, es waren gesunde Probanden, wenn ich die anleite zu walken. Die mussten also jede Woche dreimal für eine halbe Stunde walken. Und dann hat man angeschaut, was passiert denn mit dem Gehirn, wenn ich sozusagen mich sportlich betätige. Also es gab die Walker, und in Neurowissenschaften ist es immer ganz wichtig, eine Vergleichskontrolle zu haben, also eine Kontrollgruppe, die auch über ein Jahr verfolgt werden. Und da hat man Leute genommen, die sich gestretched haben. Und was man dann zeigen konnte, ist, dass eben bei den Walkern es zu einer Zunahme auch der grauen Substanz im Hippocampus kam. Und das war das Faszinierende, die wurden auch im räumlichen Gedächtnisleistungen wurden die besser. Hier mussten Leute lernen zu balancieren. Das waren Golfanfänger, die 40 Golfstunden genommen haben. Sie sehen hier im motorischen Kortex, also der Kortex, der wichtig ist für die Bewegungsausführung, kam es im Handareal und im Armareal zu einer Zunahme der grauen Substanz. Und das war eine der allerersten Studien. Damals haben wir die in Regensburg durchgeführt. Da haben Leute jonglieren gelernt. Dreiballkaskade. Man braucht in den Neurowissenschaften einfache Aufgaben, die nur eine gewisse Zeit brauchen, bis man das gelernt haben, die einen klaren Endpunkt haben. Entweder können sie es oder sie können es nicht. Und das waren Dreiball-Jongleure, die vorher überhaupt nicht jonglieren konnten, das dann gelernt haben über 4 Wochen. Und eine Zunahme hier in der grauen Substanz, hier hinten im Occipitallappen hatten. Das ist eine Region, die sehr, sehr wichtig ist für die Bewegungswahrnehmung. Und Sie können sich vorstellen, dass ein Jongleur eine Bewegung als solche erkennen muss und auch vorausberechnen muss, wo der Ball hinfliegt und wo er die Hand hinstrecken muss, um diesen Ball wieder aufzufangen. Und das war eine der ersten Studien, die so eine trainingsinduzierte Veränderung der grauen Substanz nachgewiesen hat. Sie kennen vielleicht dieses Bild aus Jurassic Park, wenn Ihnen ein T-Rex auf der Straße begegnet. Was sollen Sie dann tun oder was sollen Sie nicht tun? Kann sich jemand erinnern? Sie sollen stillstehen bleiben, das nach Angaben von dem Paläontologen Dr. Alan Grant hieß er, glaube ich. Denn der Tyrannosaurus Rex kann nur das sich bewegende Objekt wahrnehmen. Und er hält hier der, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, den Mund zu. Die beiden bewegen sich nicht und der Tyrannosaurus Rex, obwohl das eigentlich Nase an Nase ist, kann sie nicht wahrnehmen. Und das ist genau diese Hirnregion, die wichtig ist für das Bewegungswahrnehmen. Und es gibt Patienten, die Infarkte haben in diesen Hirnarealen, die normal erstmal alles sehen können, aber keine Bewegung wahrnehmen können. Und da gibt es Fallberichte, sehr spannend, dass jemand berichtet, auf einer Cocktailparty gewesen zu sein und jemanden gesehen hat, einen alten Bekannten, und auf einmal war der weg. Und dann tauchte er dort wieder auf. Der alte Bekannte war von A nach B gegangen und die Bewegung hat er nicht wahrnehmen können. Erst als er wieder stillstand und weiter sich unterhielt mit jemandem, kam der wieder ins Bewusstsein. Also eine Art Teleportation aufgrund des Ausfalls dieses Bewegungswahrnehmungsareals. Das ist eine Studie, die wir auch durchgeführt haben. Wir haben Studenten Morsen lernen lassen, auf eine relativ, sage ich mal, klar umschriebene Sache mit dies und das wird sozusagen mit kurzen und langen Tönen werden, also Zeichen kodiert. Und was wir zeigen konnten, ist, dass Leute, die das gelernt haben, hier hinten in dem Bereich, und zwar ist das der Übergangsbereich vom Temporallappen zum Occipitallappen, dass die dort eine Zunahme der grauen Substanz hatten. Und das war deshalb so interessant, weil diese Region eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Erstens für die Gesichtswahrnehmung, aber zweitens auch für das Erkennen von Buchstaben und die Fähigkeit, Buchstaben zusammenzusetzen zu einem Wort. Und Sie wissen, dass jemand, der lesen lernt, erstmal Buchstabe für Buchstabe dekodiert und dann aber mit zunehmender Routine einfach das ganze Wort in eins durchlesen kann. Und es gibt bestimmte Erkrankungen, da können die Leute das nicht und die haben eine Abnahme der grauen Substanz in diesem Areal. Das ist die sogenannte Buchstabendyslexie. Die andere Herangehensweise ist, also das eine sind longitudinale Untersuchungen, das andere sind Querschnittsuntersuchungen. Man nimmt zu einem bestimmten Zeitpunkt Experten und Nicht-Experten, die das überhaupt nicht können. Und wir können mit Experten eben keine longitudinalen Studien machen, weil es so ewig lange dauert, bis jemand von null bis zum Expertentum hochgefahren ist. Das dauert ja Jahre. Und deshalb sind die Experten, meistens sind das Querschnittstudien. Also ein Zeitpunkt, zwei Gruppen werden untersucht. Und da gibt es mittlerweile auch schon einige Untersuchungen. Hier zum Beispiel Badmintonspieler zeigen eine Vergrößerung des Hirnvolumens im Kleinhirn. Und das war eine kleine Studie mit Judokan, die eben in dem Areal, das ist die SMA, die Supplementary Motor Area, dort werden Bewegungsentscheidungen getroffen und Bewegungsprogramme sozusagen hochgeladen und an den Motorkortex weitergegeben. Wenn ich also etwas greifen will, dann entscheide ich mich einmal, etwas zu greifen, dann greife ich dorthin. Es ist nicht jedes Mal so, dass ich neu die Entscheidung treffe und mich sozusagen dem Objekt annähere. Ganz wichtige Region, und diese Region ist aber auch für Gedächtnisleistungen, das Arbeitsgedächtnis spielt das eine Rolle. Und das war bei Judokern, und Frau Schlafka aus unserem Labor wollte wissen, ob das so etwas Judo-spezifisches ist oder ob das andere Leute auch haben. Und sie hat also sich nochmal Kampfsportler und Ausdauersportler angeschaut. Und was sie zeigen konnte, ist, dass in dem Areal, wenn man beide Gruppen zusammengenommen hat und mit Nicht-Sportlern verglichen hat, eben es auch zu einer Zunahme der grauen Substanz kam. Man darf eigentlich jetzt nicht mehr von Zunahme sprechen. Zunahme hat dieses Dynamische in sich. Das untersuchen wir nicht wirklich, sondern wir untersuchen Unterschiede, also ein Mehr an grauer Substanz. Und dieser Effekt wurde von beiden Gruppen getragen, also sofort sowohl von den Kampfsportlern als auch von den Ausdauersportlern. Und das war das Interessante, die Ausdauersportler hatten zusätzlich im Hippocampus ebenfalls eine Zunahme, ein Mehr an grauer Substanz, was sehr gut zu diesen anderen Daten, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, passte. Also Experten versus Laien ist die andere Herangehensweise. Und hier noch ein anderes Beispiel, wir hatten uns Jongleure angeschaut, auch wieder im Querschnitt, diesmal Experten, die mindestens 5 Bälle jonglieren können. Und was wir zeigen konnten, ist, dass diese Experten eben in genau den gleichen Stellen, wo diese Regensburger Arbeit eben longitudinal bei Anfängern diese Veränderungen, die hochfuhren, aber dann, wenn die Leute aufhörten, auch wieder abfielen, konnten wir bei diesen Experten in genau dem gleichen Areal, das ist wieder diese V5-Region, diese Bewegungswahrnehmungsregion, eine Zunahme der grauen Substanz finden. Das ist das Gehirn, fahren wir einmal rum. Das ist, um Ihnen zu zeigen, dass da noch andere Auffälligkeiten waren. Da erkennt der Neurowissenschaftler, vor allen Dingen die sich mit dem visuellen System auseinandersetzen, erkennen sofort ein System. Also das ist hier der primäre visuelle Kortex. Dort kommt das Signal ehemals rein. Hier ist dann das Areal für die Bewegungswahrnehmung. Dieses Areal spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Interaktion, für die Koordination von Auge und Hand. Und wenn wir es dann nochmal weiter drehen, das Gehirn, sehen wir hier vorne wieder das Areal, kennen Sie mittlerweile, diesen prämotorischen Kortex, auch hier das Repräsentationsareal der Hand. Das heißt also, ein ganzes System ist verändert und überall diese wichtigen Knotenpunkte in diesem System, das so wichtig ist für die Koordination von Bewegungswahrnehmung, Handbewegung und gezielter Bewegung, zeigen diese Jongleure ein Mehr an grauer Substanz. Gut, das ist mir so strukturell, vielleicht noch ein, zwei Slides zu der funktionellen Bildgebung. Wie gesagt, wir können dem Gehirn auch bei der Arbeit zuschauen. Es ist so, wenn Nervenzellen aktiv werden, auch im Kernspin, dann ist es so, dass die Blutzufuhr sich verbessert. Das dauert ein bisschen, so 4 Sekunden ungefähr, aber dann strömt ganz viel sauerstoffhaltiges Blut in diese Region, und zwar nur in diese Region. Und das können wir messen. Es kommt zu einer lokalen Homogenisierung des Magnetfeldes. Das Signal, das dort wieder abgestrahlt wird, ist stärker. Das geht hoch. Und das können wir messen. Und da haben wir dieses Morsen. Man braucht immer Morsen, ist zwar nicht mehr so alltagsrelevant, ist aber so von der, sag ich mal, der Einfachheit des Experimentes, ist das durchaus eine attraktive Methode, Neuroplastizität zu untersuchen. Nochmal, wer hat es erkannt? Also die da, das ist ein A, da, da ist ein M und da ist ein T, also AMT, das war also Amt, ein Drei-Buchstaben-Wort. Und das haben wir untersucht, wir haben also Leute in den Scanner gelegt, wir haben ihnen die Stimuli dargereicht, sie mussten die Buchstaben aneinander hängen und entscheiden, ob es ein Wort ist oder ein Nichtwort. Und wir haben das gemacht, gemeinerweise, bevor sie überhaupt morsen konnten. Das ist nicht besonders nett. Und das ist dieser Kontrast hier. Aber was Sie sehen ist, dass das Gehirn sofort das Spracherkennungssystem und das Verständnissystem anwirft. Hier kommt der primäre auditorische Kortex. Der ist jetzt hier nicht aktiv, weil das Ganze kontrastiert ist mit einer Kontrollbedingung, einem einfachen Ton. Aber hier kommt es also zu einer Aktivierung. Und dann haben wir die Leute nochmal 2 Wochen später in den Scanner getan und da konnten sie schon einige Buchstaben übersetzen. Und was wir hier sehen, ist, dass das Areal zusätzlich aktiv wurde und das Areal. Das kennen Sie, dort ist das motorische Sprachzentrum. Wenn Sie Sprache produzieren wollen, brauchen Sie dieses Areal. Das wurde deshalb wahrscheinlich aktiv, wenn die Leute die Buchstaben zusammengesetzt haben und innerlich das Wort ausgesprochen haben. Und das Areal kennen Sie auch schon, das ist dieser wichtige Bereich im basalen Temporallappen, der so wichtig ist für die Buchstabenerkennung und das Zusammensetzen der Buchstaben zu einem Wort. Das heißt also, innerhalb von 2 Wochen hat das Gehirn gelernt, bestimmte Hirnareale, die wichtig sind für das Bewältigen dieser Aufgabe, mit an Bord zu holen, diese Areale anzusteuern und für diese Aufgabe zu rekrutieren. Und das ist deshalb hier so interessant, weil das eigentlich immer nur ein Areal ist, das von visuellen Reizen benutzt wird, weniger von auditorischen. Deshalb ist dieser Begriff, also Morsen, Lesen mit den Ohren, ist durchaus zutreffend und das sind sehr, sag ich mal, faszinierende Daten für einen Neurowissenschaftler. Was ist mit der weißen Substanz? Hier das Myelin. Da hat sich in den letzten 10 Jahren auch eine Menge getan. Wir können die weiße Substanz mittlerweile sehr gut darstellen. Das sprengt jetzt etwas den Rahmen, aber vielleicht ganz kurz. Auch dort, unsere kleinste Einheit ist ein Voxel. Und wiederum, wir können nicht das einzelne Neuron, nicht das einzelne Axon können wir darstellen. Aber Tausende von denen. Und wir können sagen, was ist die Hauptrichtung? In welche Richtung sind die Mehrzahl der Axone ausgerichtet? Und wenn Sie dann ganz viele Voxel nebeneinander haben und in jedem Voxel eine Hauptrichtung haben, dann können Sie sagen, dass da ein Track, ein Faserbündel durchgehen und Sie können das sozusagen wie ein Puzzle zusammensetzen und ganze Faserbündel, ganze Tracks rekonstruieren. Und das ist so ein großer Track. Sie sehen jetzt wieder das Gehirn, das ist hinten, das ist vorne. Hier ist der visuelle Kortex und hier vorne sind Areale, die für die Emotionsverarbeitung ganz wichtig sind. Und das ist einer dieser ganz langen Tracks, wo eine Datenautobahn, wo Reize von hinten sofort nach vorne weitergeschaltet wird und beurteilt werden. Nicht nur was ist dort, sondern wie gehe ich mit dem Reiz, der dort präsentiert wird, emotional um. Da hat sich eine Menge auch getan. Das würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen, aber wenn Sie Zeit und Lust haben, kommen Sie doch nachher nochmal zum Stand vom Bergmannsheil. Dort sind die Frau Schlafke, Frau Haag und die Frau Heber, die Ihnen das nochmal plastisch etwas näher bringen, was man sozusagen mit dieser Traktographie der Darstellung der weißen Substanz eigentlich meint und wie man zu diesen faszinierenden Bildern kommt. Ich möchte das Gesagte gerne zusammenfassen. Das Gehirn kann sich an neue Bedürfnisse anpassen. Ich habe gesprochen über Funktion und Struktur. Das ist wirklich sehr beeindruckend, wo wir Neurowissenschaftler auch noch mit offenem Mund daneben stehen, wie es sozusagen das Gehirn schafft, sein eigener Bildhauer zu sein. Es ermöglicht damit das Erlernen von neuen Fähigkeiten oder Fertigkeiten und die Anpassungsfähigkeit bleibt grundsätzlich bis ins hohe Alter erhalten. Deshalb gilt, nach dem Lernen ist vor dem Lernen, ganz wichtig. Und jetzt spricht wieder etwas der Neurologe und Arzt aus mir. Schützen Sie Ihr Gehirn, rauchen Sie nicht, trinken Sie in Maßen und tragen Sie einen Fahrradhelm. Also beim Fahrradfahren, meine ich. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.